Liebe Gemeinde, manchmal erinnere ich mich an einen Kollegen. Mittlerweile ist er lange im Ruhestand. Er erzählte mir, dass er schon recht lange Interesse am christlichen Glauben hatte, aber nicht an Christus glauben konnte. Ihn hat abgeschreckt, dass den Christen, die er damals kennenlernte, als junger Mensch, die Not der Menschen in anderen Teilen der Welt vollkommen egal war. So war sein Eindruck. Das konnte er nicht nachvollziehen. Wie konnte man an Jesus Christus glauben und dann in solchen Dingen hartherzig sein? Zum Glück gibt es ja auch ganz andere Beispiele. Da docken Menschen gerade deshalb an christliche Gemeinden an, weil sie beobachten, hier ist etwas anders. Hier gehen Menschen liebevoll miteinander um. Hier setzen sie sich für gute Dinge ein. Und wenn ich mich selbst auch gerne sozial engagieren möchte, dann kann ich das gerade vielleicht in einer christlichen Gemeinde tun, weil ich hier Gleichgesinnte habe, die auch das Anliegen haben. Der Lebensstil, wie Christinnen und Christen leben, das hat eine große Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft. Wo Liebe spürbar wird und erfahrbar wird, da hat auch das Evangelium Ausstrahlungskraft. In den Versen, über die ich heute spreche, ringt Paulus mit Menschen, die sich nicht gerne vom Evangelium überzeugen lassen wollen. Sie stehen dem eher ablehnend gegenüber und sie äußern den Verdacht, wenn Gott gnädig ist und uns annimmt, unabhängig davon, ob wir uns an seine guten Gebote halten, dann kann man ja sündigen, wie man will. Das würde doch Gottes Gnade nur noch größer machen. Ich lese den Abschnitt, er steht in Römer 6, die Verse 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leib herrschen, sodass ihr seinen Begierden gehorcht. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die aus Toten zu Lebenden geworden sind, und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Da habe ich euch oder uns jetzt einiges zugemutet. Das ist ein ganz schön anspruchsvoller Abschnitt hier aus dem Römerbrief. Paulus ist Theologe, wir merken das. Und er setzt sich mit Menschen auseinander, die ebenfalls theologisch gebildet sind. Und das macht es dann noch schwerer für uns. Es ist nicht die Theologie unserer Zeit, mit den Fragen unserer Zeit, mit der er sich hier beschäftigt. Wir begeben uns mit diesem Abschnitt mitten in eine theologische Diskussion von Menschen in den ersten Jahrzehnten nach Christus. Kann man Christ werden, ohne vorher Jude zu werden? Das ist im Grunde die Frage, um die es hier geht. Jesus Christus war Jude. Er hat sich selber so verstanden. Und die ersten Gemeinden waren auch Teil der jüdischen Gemeinde. Sie gehörten dazu. Also müssen sich Christinnen und Christen auch an die jüdischen Gebote und Ordnung halten? Das ist im Kern die Fragestellung, um die es in diesen Versen geht. Und Paulus sagt, nein. Und seine Gegner sagen, doch. Sind wir zum Glück alle erholt? Wir haben jetzt Urlaubszeit, ja? Und da können wir ganz frisch und mit wachem Geist an diese herausfordernden Verse gehen. Ich glaube, bin ganz zuversichtlich, wir schaffen das. Es ist tatsächlich etwas anspruchsvoll und hier und da will ich auch ein bisschen tiefer einsteigen, um auch Missverständnisse zu klären. Aber ich verspreche auch, es wird praktisch. Der Vorwurf, den Paulus sich hier stellen muss, der ist erstmal gar nicht mal so theologisch feinsinnig. Eigentlich ist dieser Vorwurf nur frech. Da unterstellen Leute dem Paulus, wenn das Evangelium, das du überall in Kleinasien und in Griechenland verbreitest, wenn das richtig ist, dann müssten wir doch alle eigentlich einfach fröhlich drauf lossündigen. Paulus hat gelehrt, damit ein Mensch das ewige Leben findet, muss er nicht besonders gut sein. Er muss sich nicht an das jüdische Gesetz halten mit seinen ganzen Reinheitsvorschriften. Er muss auch nicht beschnitten werden. Er muss nicht viele gute Werke tun und aufhören zu sündigen. Das würde Menschen überfordern. Und das können wir gar nicht. Sondern, so sagt Paulus, Jesus Christus ist zur Vergebung unserer Schuld gestorben. Menschen erfahren aus dem Vertrauen in Jesus Christus und seinen Sühnetod Erlösung. Nicht unsere guten Werke machen uns vor Gott gerecht, lassen sie uns vor Gott gut dastehen, sondern es ist allein Gottes Gnade. Und jetzt unterstellen die Kritiker dem Paulus nicht sehr geistreich, sondern wirklich einfach frech, wenn das so wäre, dann geht ja der Anreiz verloren, sich an Gottes gute Gebote zu halten. Wenn das so wäre, wie du sagst, Paulus, dann würde ja eigentlich sogar Gottes Gnade nur noch umso größer erstrahlen, je mehr wir sündigen, weil er uns ja noch mehr zu vergeben hätte. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Kritiker des Paulus die Sünde als etwas Schönes, als etwas Verlockendes betrachten. Das wäre doch schön, wenn man sündigen dürfte. Und genau das sieht Paulus anders. Er sieht die Sünde als ein Verhängnis an, als eine Macht, die Menschen knechtet. Menschen wollen doch gar nicht sündigen, Menschen wollen lieben, Menschen wollen Gutes tun. Aber wir sind gefangen, wir wollen Gutes tun und tun es trotzdem nicht. Menschen sehen sich nach Erlösung aus diesem Verhängnis. Die Sünde ist nicht verlockend, sie knechtet, sie macht unglücklich. Und dann erinnert Paulus in diesen Versen an die Taufe, dass ein schönes Fest. Und die Taufe ist genau dazu da, dass man sich an sie erinnern kann. Und das kann man ja auch. Sie ist ein besonderes Erlebnis. Ja, allein schon das Äußere. Man geht irgendwie mit Klamotten ins Wasser und die ganze Gemeinde guckt zu. Das allein ist ja schon eindrücklich. In der Taufe wurden wir unter Wasser untergetaucht. Und ich taufe tatsächlich am liebsten am Woldsee, weil das dann auch noch frisches Seewasser ist und man in der Natur ist. Welche Assoziation verknüpft ihr mit der Taufe? Vielleicht erinnert ihr euch auch an die eigene Taufe noch. Was verbindet ihr damit? Das Wasser erfrischt. Wir empfangen neue Kraft, um neu und voller Energie ins Leben zu starten. Das passt ganz gut, denn in der Taufe, das ist ein Versprechen, empfangen wir Gottes Heiligen Geist, der uns belebt. Wasser reinigt. Wir werden reingewaschen von unserer Schuld und dürfen gerecht vor Gott stehen. Einige Täuflinge drücken das auch gerne so aus, dass sie nach der Taufe weiße Kleidung anziehen. In der Taufe werden wir untergetaucht. Wir lassen uns fallen, untertauchen im Vertrauen darauf, dass wir wieder hochgehoben werden. Ein Vertrauen sagt, mich hält jemand, ich darf mich fallen lassen. Unter Wasser tauchen, wieder auftauchen, das ist auch wie Sterben und Auferstehen. Da endet ein altes Leben und ein neues beginnt. Das alles und vielleicht noch mehr enthält dieses Zeichen der Taufe. Wenn im Neuen Testament von der Taufe geschrieben wird, dann geschieht das in vielen Fällen, um den Leuten diesen Moment in Erinnerung zu rufen. Ihr seid doch auf Jesus Christus getauft. Da hat etwas Neues angefangen. Zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, ja, die waren ein bisschen zerstritten und man hat sich gerne groß getan oder andere klein gemacht. Und da hat Paulus sie daran erinnert, ihr seid doch in ein Leib getaucht worden. Ja, ihr seid doch miteinander der Leib Christi, da könnt ihr euch doch nicht übereinander erheben und so tun, als ob einer wichtiger wäre als die andere. Einige Christinnen und Christen in Kolosse, die hatten Angst vor unsichtbaren Schicksalsmächten. Und dann erinnert Paulus sie, ihr seid doch auf Jesus Christus getauft, durch den hat Gott die ganze Welt erschaffen. Dann müsst ihr doch nicht vor Schicksalsmächten Angst haben. Und die Christinnen und Christen in Rom erinnert Paulus eben daran, in der Taufe hat für euch ein neues Leben begonnen. Ihr seid jetzt frei von der Knechtschaft der Sünde. Also tut doch nicht so, als ob alles beim Alten wäre. Aber wie ist das zu verstehen, frei von der Knechtschaft der Sünde? Hand aufs Herz, wir sündigen doch immer noch. Ja, wir beten jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, beten wir und vergib uns unsere Schuld. Und das Gewissen ist auch nicht immer rein. Das sagt sich leicht, die Schuld ist vergeben. Aber es ist gar nicht immer so leicht, dass es auch im Herzen ankommt. Stehen wir also doch noch unter der Knute der Sünde? Nein, sagt Paulus, unsere Schuld ist gesühnt durch Jesu Tod. Wir sind mit Jesus Christus begraben. Unsere Schuld ist zu Grabe getragen. Sie ist abgegolten, ein für alle Mal. Und darum werden wir auch mit Jesus Christus zu einem neuen Leben auferstehen. Und da wird es dann ganz Wirklichkeit sein. Dann werden wir teilhaben an Gottes Herrlichkeit und da wird keine Schuld mehr sein. Dann wird auch unser Gewissen uns nicht mehr quälen, denn alles, was wir möglicherweise zerstört haben, an Schuld auf uns geladen haben, das wird Christus heilen und in Ordnung bringen. Jetzt spüren wir da noch so einen Zwischenzustand, einen irgendwie schon, aber noch nicht so ganz. Aber in Gottes Augen sind durch den Tod Christi, sind wir schon ganz. Wir sind schon ganz. Wir sind in Gottes Augen vollkommen. Und weil das Gottes Sicht der Dinge ist, wird sie sich auch durchsetzen. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt wieder die Theologie der Zeit des Paulus bemühen. Und da lauern Missverständnisse, von denen ich glaube, es ist wichtig, die auszuräumen. Paulus ist überzeugt, der Tod Jesu sühnt unsere Schuld. Und um das zu erklären, verwendet er die Vorstellung vom jüdischen Sühnopferkult. Und da lauern wirklich Missverständnisse. Der Sühnopferkult, wie er in der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, steht oder vorgestellt wird, der ist deutlich besser als sein Ruf. Der Opferkult wird manchmal so ganz platt dargestellt. Menschen opfern Gott ein Tier, um ihre Schuld wieder gut zu machen. Und Gott hat das wohl irgendwie nötig, der braucht das. Er ist blutrünstig, hat Allüren. Wenn ein Mensch Schuld auf sich lädt, ist Gott in seiner Ehre verletzt. Aber wenn du ihm dann ein blutiges Opfer gibst, dann lässt er sich wieder besänftigen. Das wird dem Opferkult, wie er in der Bibel vorgestellt ist, überhaupt nicht gerecht. Gott will gerne vergeben. Gott ist von Herzen barmherzig. Und er ist das gerne und aus Überzeugung. Das ist sein Wesen. Und dafür braucht er kein blutiges Opfer. Man kann so oft auch in der hebräischen Bibel lesen, dass Gott vergibt, ohne dass dafür vorher ein Opfer nötig wäre. Aber wenn Menschen Schuld auf sich laden, dann spüren wir, hier geht etwas kaputt. Es wird Schaden angerichtet. Menschen werden verletzt. Und das macht auch etwas mit Gott, denn das, was Menschen einander antun, das geht ihm ans Herz, das geht ihm an die Nieren. Darum geht es nicht einfach, dass wir über Schuld hinweggehen, als ob sie nicht geschehen wäre. Und das spüren wir ja auch manchmal. Wir wollen im Boden versinken. Wir würden gerne wieder gut machen, was wir angerichtet haben und merken, wir können es nicht. Manche Menschen entwickeln körperliche Symptome, Bauchschmerzen, Übelkeit, weil sie ihre Schuld nicht tragen können. Das ist ein Verhängnis, das lechzt nach Erlösung. Und da macht Gott eben dieses Angebot. Er will Menschen von dieser Last der Schuld befreien. Er bietet an, du kannst dir ein Tier nehmen, eins von deinen Tieren, leg die Hand auf die Schulter des Tieres und stell dir vor, du seist dieses Tier. Stell dir das vor. Was das Tier jetzt erlebt, stell dir vor, das würde dir widerfahren. Und dann wird das Tier geschlachtet. Und da erlebt der Mensch zwei Dinge gleichzeitig. Wenn ich jetzt wie dieses Tier sterben würde, dann wäre ich die Schuld los, denn sie wäre abgegolten durch den Tod. Und er erfährt aber auch gleichzeitig, ich brauche nicht zu sterben. Gott vergibt mir meine Schuld und schenkt mir das Leben. Da bekommt beides seinen Platz. Die Ernsthaftigkeit der Schuld wird im Opfer bildhaft dargestellt. Und dann kommt Gottes Wille zur Vergebung, zur Geltung. Das ist der Sinn dieses Sühnopferkultes. Die Sühne wird erfahrbar, sie wird sichtbar gemacht. Und dann folgt noch eine zweite Handlung. Und da geht es dann um den glaubwürdigen Lebensstil. Das Blut des Tieres wird an den Altar gesprengt. Das wirkt jetzt auch wieder eigenartig blutig auf uns. Was hat das zu bedeuten? Das Blut wird in der Bibel als Träger des Lebens verstanden. Der Opfernde identifiziert sich mit dem Tier und stellt sich vor, dieses Blut ist mein Leben. Es wird an den Altar gesprengt. Es wird Gott geweiht. Mein Leben wird Gott geweiht. Ich weihe mein Leben Gott, das er mir gerade geschenkt hat. Solche Opferhandlungen sind uns fremd. Das ist nicht unsere Gedankenwelt. Und da kann ich dann vielleicht auch noch so viel erklären. Wir würden es wahrscheinlich heute nicht so machen. Wir würden das zu blutig finden. Ja, wir schlachten auch Tiere, um sie zu essen, aber ich persönlich bin selber dann nicht dabei. Und mir ist das auch lieber so. Und vor allem wäre es doch auch fremd, wenn wir dann noch mit dem Blut irgendwas anstellen würden. Aber dieser Kult hat auch etwas. Er nimmt die Schuld und ihre zerstörerische Kraft ernst. Schuld macht etwas kaputt, was man nicht wiederherstellen kann. Man kann nicht eben schnell zur Tagesordnung übergehen. Und das gibt die Schwere seiner Schuld zu. Er leidet darunter. Und Gott erlaubt ihm, du darfst leben. Ich spreche dich von deiner Schuld frei. Ein neuer Anfang wird möglich. Die Knechtschaft der Sünde ist durchbrochen. Sie wird uns nicht mehr angerechnet. Sie braucht uns nicht mehr zu kümmern. Und zu diesem neuen Anfang gehört eben auch, dass der Opfernde sein Leben dann Gott weiht und in den Dienst stellt. Befreit von der Schuld, von der Last der Schuld, leben wir unser Leben für Christus, der uns erlöst hat. Dieses für uns fremde und etwas komplizierte Verständnis vom Sühnetod, das kann Paulus bei den Menschen, die seinen Brief lesen, voraussetzen. Die kennen das. Das ist ihre Gedankenwelt. Gott bietet uns an, dass Jesu Tod für uns wie ein Sühnopfer wirkt, das so stark ist, dass es alle Menschen einschließt und das ein für alle Mal gilt, das nicht wiederholt werden muss. Das bedeutet nicht, dass Gott das nötig gehabt hätte, damit er vergeben kann, damit seine Ehre wiederhergestellt wird. Das ist nicht nötig. Das bedeutet auch nicht, dass Gott seinen Sohn geopfert hätte. Es waren Menschen, die seinen Tod beschlossen haben und die Jesus Christus hingerichtet haben. Und das bedeutet auch nicht, dass Gott das gut fand, dass Jesus Christus gestorben ist. Es hat ihm Schmerz bereitet. Er hat es zugelassen, er hat es akzeptiert, dass es so ist. Aber er muss es nicht gut gefunden haben. Das alles wäre ein Irrtum und wir finden das auch so in der Bibel nicht. Aber jetzt haben Menschen Christus nun mal hingerichtet. Und Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Und da ist doch gut und richtig, dass man auch überlegt, was bedeutet das für uns? Dieses außergewöhnliche Ereignis, was bedeutet das für uns? Und Paulus findet im Sühnopferkult seiner Zeit diese gute Veranschaulichung. Christus starb für mich, damit ich leben darf. Christus starb für uns, damit wir leben. Wie der Opfernde sich mit dem geopferten Tier identifiziert, dürfen wir uns mit dem sterbenden Christus identifizieren. Er trägt unsere Schuld für uns in den Tod. Und wir beginnen ein neues Leben, das Gott gehört. Wie der Opfernde das Blut des Tieres an den Altar sprengt, sagen wir in der Taufe, Mein neues Leben gehört Gott. Das war jetzt viel Theologie, lang und ausführlich. Jetzt geht es aber ja darum, wie glaubwürdig ist das, was wir glauben und was wir leben. Kann das denn dann überzeugen? Oder ist das nur irgendwie so ein monströses, religiöses Gedankengebäude? Macht es Menschen wirklich frei? Setzt es in Menschen die Kraft frei, verändert zu leben? Ich lese nochmal diese Frage der Kritiker. Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Nee, natürlich nicht, sagt Paulus. Das klingt doch so, als wäre die Sünde irgendetwas Schönes, etwas, von dem man noch so viel wie möglich mitnehmen wollte, bevor man sie dann irgendwann vergeben bekommt. Aber so ist die Sünde nicht. Sie ist zerstörerisch. Sie zerfrisst Menschen. Sie quält das Gewissen. Sie zerstört das Leben. Wie zerstörerisch die Sünde ist, sehen wir in der Ukraine. Wir sehen es in den brennenden Wäldern Südeuropas. Wir sehen es daran, dass es auch nach 20 Jahren großer Bemühungen in der UN nicht einmal gelungen ist, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Im Gegenteil, er nimmt wieder zu. Die Sünde ist eine Macht, die Menschen knechtet. Wer von Christus aus dieser Knechtschaft befreit worden ist, wie kann der Lust verspüren, dahin wieder zurückzukehren? Im Gegenteil, er sehnt sich doch nach Gottes neuer Welt, nach der neuen Welt, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Menschen miteinander in Liebe begegnen, Gottes neue Welt. Ist das nicht so? Wer Sünde erfährt, weiht sein Leben Gott, das gehört dazu. Leider kommt es vor, dass die Leidenschaft nachlässt. Die Lust, sein Leben Gott in den Dienst zu stellen, weicht manchmal der Müdigkeit, der Gewohnheit. Ist es vielleicht so? Wird dir jetzt vielleicht gerade oder schon seit einiger Zeit bewusst, dass dein Glaube kaum noch Auswirkungen auf dein Leben hat? Ist das jetzt der Moment, um dem wieder eine neue Richtung zu geben? Ich will nicht müde werden. Ich will wieder aufmerksam leben. Ich möchte offene Augen und Ohren für Menschen haben. Ich möchte mich ausrichten an Gottes Herzschlag. Wenn das dieser Moment ist, dann könnte es helfen, einem Menschen davon zu erzählen, der Partnerin, einem Freund, einer Seelsorgerin. Das würde dem Verbindlichkeit verleihen. Noch etwas kann passieren. Die Begeisterung für die Vergebung und das ewige Leben kann auch so groß werden, dass Menschen nur noch davon reden. Aber das Leben im Dienst für Gott und seine neue Welt tritt dahinter zurück. Das ist das, was mein Kollege erlebt hat, was er mir erzählt hat, von dem ich eingangs gesprochen habe. Er hat Christen erlebt, die zwar ganz viel von Evangelium, von Vergebung und der Errettung vor Tod und Hölle und vom ewigen Leben gesprochen haben. Das war ihnen wichtig, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Aber er hat nicht erkennen können, dass diese Menschen auch ein Herz für Menschen in Not haben. Die rechte, klare Evangeliumsverkündigung kann so viel Raum einnehmen, dass sie falsch wird. Dann wird daraus ein System von Schuld, Vergebung, Hölle und ewigem Leben. Man kann darüber reden, man kann sich von anderen abgrenzen, die das nicht richtig lehren, die anders glauben. Aber die Leidenschaft für Gottes neue Welt, um die es Jesus Christus vor allem ging, ist nicht zu spüren. Die Sehnsucht, dass die Welt anders sein könnte. Die Lust, daran mitzugestalten. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, dann wird die Gnade billig. Sie ist es uns nicht einmal wert, dass sie unser Leben verändern darf. Das wäre so ein gefundenes Fressen für die Kritiker des Paulus gewesen. Seht ihr? Die reden zwar von Gnade, von Evangelium, aber ihr Leben spiegelt das überhaupt nicht wider. Wenn in Gemeinden ein anderer Geist herrscht, dann überzeugt das Menschen. Wenn aus der Sühne am Kreuz auch ein freier, ein barmherziger Lebensstil erwächst, das besitzt Ausstrahlungskraft. Paulus begegnet dem Vorwurf seiner Kritiker, indem er die Gemeinde auffordert. Also er diskutiert gar nicht mit den Leuten, sondern er fordert die Gemeinde auf. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Glaubwürdig wird unser Evangelium, wenn wir den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit ganz vorne mit vorangehen. Als Menschen, die von Gott aus der Sünde befreit sind, steht es uns gut an, wenn wir auf Gottes neue Welt drängen. Das hat Überzeugungskraft. Es gab Christinnen und Christen, die sich seit den 60er und 70er Jahren stark dafür gemacht haben, auf die Gefahr des Klimawandels aufmerksam zu machen und dagegen anzukämpfen. Sie haben darum gerungen, die Schöpfung zu bewahren. Aber es waren viel zu wenige, sie wurden oft belächelt, sie würden den falschen Schwerpunkt setzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit da nicht dazugehört. Wir haben uns da von Greenpeace und Co. den Rang ablaufen lassen, statt mit ihnen in dieser Sache gemeinsame Sache zu machen. Und das war nicht sehr überzeugend. Wir unterstützen zurzeit in Malawi ein Projekt, da geschieht genau das, was die Menschen in dem Land brauchen. Malawi ist besonders stark vom Klimawandel bedroht, es regnet kaum noch. Und auf einer Farm experimentiert Karin Schwarz mit einem Team, wie man unter diesen Bedingungen größere Ernteerträge erwirtschaften kann. Sie bilden junge Landwirtinnen und Landwirte aus und werben unter der Bevölkerung für ihre Erkenntnisse. Und dieses Projekt unterstützen wir als Gemeinde. Und ich glaube, das ist genau ein Schritt in die richtige Richtung. Stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Diesen Satz aus dem Abschnitt will ich am Ende dieser Gedanken noch klingen lassen. Jetzt klingen Waffen natürlich kriegerisch, das ist nicht meine Lieblingsmetapher und gerade in dieser Zeit gefällt sie mir gar nicht, aber das ist natürlich auch kämpferisch. Da will jemand für eine Sache einstehen, sich mit aller Kraft dafür stark machen. Da will jemand für das Gute kämpfen, für Gottes Sache kämpfen. Welche Ideen weckt das bei uns? Junge Menschen können das zum Beispiel zum Kriterium ihrer Berufswahl machen. Sie könnten in die Pflege gehen, weil wir sehen, da ist eine große Not und die wird in den nächsten Jahren viel größer. Und es ist immerhin ein sicherer Arbeitsplatz. Sie können aber auch lernen, wie man einen Luft-Wärme-Tauscher baut oder wie man ihn noch effizienter macht oder wie man ihn einbaut. Das wird gebraucht. Ältere Menschen könnten ihre Zeit, die sie zur Verfügung haben, einsetzen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr viel Kraft haben. Aber Zeit haben sie, um sich zu informieren, was sind die Nöte in der Gegenwart und was könnte ich dazu beitragen, dass das anders wird, was kann ich tun und vor allem können sie beten. Stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes, das überzeugt auch Menschen. Amen.